NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Seit fast 2 Jahren ständig in Tunneln unter der Erde. Teilweise angekettet, teilweise schwer verletzt und unbehandelt. Extrem unterernährt. Das ist die Situation israelischer Geiseln, die die Hamas in Gaza bis heute gefangen hält. Auf den jungen Pianisten Alon Ohel treffen mehrere Punkte dieser Beschreibung zu. Bei dem Überfall auf das Nova-Festival im Süden Israels bzw. bei seiner Entführung sei der 24-Jährige schwer verletzt worden, er habe sein rechtes Auge verloren und in seinem Körper steckten viele Granatsplitter. Er sei ständig oder fast ständig angekettet, erklärte Alons Mutter in einem Interview, nachdem sie Berichte befreiter Geiseln über die Situation ihres Sohnes gehört hatte. Trotzdem übe er mit den Fingern auf seinem Körper und in der Luft Klavier. Ein anderer, der junge Rom Braslavski, sah in einem Propagandavideo der Hamas von Anfang August so extrem abgemagert und geschwächt aus, dass bezweifelt wird, ob er jetzt noch lebt. Die 2 genannten jungen Männer haben noch etwas gemeinsam. Sie sind deutsche Staatsbürger. Wie 6 weitere Geiseln, deren Fotos aus besseren Tagen vergangene Woche auf der Titelseite der Jüdischen Allgemeinen zu sehen waren, über einem glühenden Appell des brandenburgischen Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner, sich endlich mehr um diese Männer zu kümmern, ihre Namen zu nennen und sich für sie einzusetzen. Es sei hier, als existierten sie nicht, schreibt Büttner. Andreas Büttner, viele Menschen mögen vielleicht denken, gut, das sind Israelis, die nebenbei auch einen deutschen Pass haben. Was haben die schon groß mit Deutschland zu tun? Was sagen Sie dazu?
Die Geiseln, die in den Tunneln der Hamas gefangen sind, sind deutsche Staatsangehörige zu Recht, weil sie Nachfahren sind von Opfern des Holocaust, von Opfern, die deutsche Staatsangehörige waren, die ermordet wurden von den Nationalsozialisten. Und ihre Nachfahren haben den Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Insofern ist es völlig richtig, dass sie deutsche Staatsangehörige sind. Und deswegen muss sich auch die Bundesregierung um ihre deutschen Staatsangehörigen kümmern.
Das ist ja auch eine besondere Verpflichtung, wenn man dort Menschen in Geiselhaft hat, die Nachfahren von Holocaust-Überlebenden sind und Holocaust-Ermordeten.
Genau, das ist eine besondere Verantwortung, die wir als Deutschland haben, weil es waren Deutsche, die ihre Vorfahren ermordet haben. Und hinzu kommt, wenn ich deutscher Staatsangehöriger bin, dann erwarte ich von meiner Regierung auch, dass sich meine Regierung um mich kümmert. Und zwar sehr intensiv um mich kümmert, so wie es die Vereinigten Staaten gemacht haben, so wie es Frankreich gemacht hat. Und das sehe ich nicht und deswegen auch dieser Appell.
Was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu dem Thema und zu den Geiseln?
Also ich habe seit 30 Jahren, schon vor meiner Berufung zum Antisemitismusbeauftragten des Landes Brandenburg, sehr viel in dem Bereich gearbeitet. Ich habe jüdisch-israelische, arabisch-israelische Jugendliche zusammengebracht, Menschen aus dem Gazastreifen, aus der Westbank mit Israelis zusammengebracht. Ich habe Gruppen durch Israel geführt, ihnen das Land gezeigt, die Diversität dieses Landes. Ich habe hier in Deutschland verschiedene Projekte gemacht zum Thema Antisemitismus. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiges Thema. Und das, was wir am 7. Oktober erlebt haben, war ein so tiefer Einschnitt, nicht nur für Israel, sondern für die gesamte jüdische Gemeinschaft. Deswegen ist es für mich klar gewesen, wenn wir hier über Geiseln reden, dann müssen wir ihre Namen nennen, dann müssen wir auch mit den Familien zusammenarbeiten. Deswegen habe ich auch Kontakt zu verschiedenen Familien. Ich war im Kibbutz Nir Oz, das war am schwersten betroffen, direkt am Gazastreifen am 7. Oktober. Habe mich mit Angehörigen unterhalten und deswegen ist es für mich ein sehr wichtiges Thema.
Was sagen Ihnen denn die israelischen Angehörigen der deutschstämmigen Geiseln? Was hoffen die, was erwarten die?
Die erwarten von der Bundesregierung, dass sie sich deutlicher, offener und auch öffentlichkeitswirksamer einsetzen. Dass sie Druck ausüben auf die Staaten, die Einfluss haben in der Region, wie die Türkei, wie Katar, wie Ägypten. Dass es einen deutlich stärkeren Druck gibt, auch dass man öffentlich ihre Namen nennt und dass sie ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden, was sie überhaupt nicht sind. Wenn woanders Geiseln genommen werden, und wir haben viele Geiselnahmen in den vergangenen Jahrzehnten gehabt, wo ganz klar war, es sind doch Deutsche betroffen, da hat sich deutlich mehr eingesetzt worden. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich hier für die Geiseln eingesetzt wird. Ich will aber eine Einschränkung machen. Mir ist von den Angehörigen der Geiseln gesagt worden, dass die deutsche Botschaft in Tel Aviv sich sehr intensiv kümmert, mit denen auch regelmäßig wöchentlich so einen Jour fix macht, wo sie miteinander reden.
Also Steffen Seibert quasi.
Steffen Seibert als Botschafter ist da sehr aktiv, aber auch der Mitarbeiter stirbt von Steffen Seibert. Aber der Botschafter in Tel Aviv selber ist wohl auch sehr aktiv. Das zumindest haben mir Angehörige der Geiseln berichtet.
Ja, darüber hinaus, was wirklich kann denn die Bundesregierung machen? Sie ist nicht die USA, die da eine ganz andere Macht ausüben können. Frankreich hat diese starken Beziehungen zur arabischen Regierung, kann darüber agieren. Was genau könnte Deutschland tun, um effektiven Druck auszuüben?
Wir haben natürlich Einfluss. Wir haben Einfluss auf unseren NATO-Partner Türkei. Die Türken beherbergen die Hamas-Führer, haben ihnen Asyl gegeben. Erdogan ist da immer sehr deutlich gewesen. Man kann natürlich auch in den Fragen, die wir für Abkommen wir mit der Türkei haben, viel deutlicher sein, wenn man sich entscheidet, wie der Bundeskanzler, teilweise Waffenlieferungen an Israel auszusetzen. Warum liefern wir Waffen an die Türkei? Man kann auch diese Deals beenden. Man kann sehr deutlicher und stärker gegenüber Katar auftreten. Auch dort waren die Hamas-Führer lange Jahrzehnte sicher, gut und vor allem Nobel untergebracht. Und auch da kann man viel mehr Druck ausüben. Es kann nicht sein, dass wir hier so weitermachen mit einer Appeasement-Politik, dass wir hier gegenüber der Türkei, gegenüber Katar, die beiden Staaten, die den größten Einfluss haben, einfach so weitermachen, als sei nichts geschehen. Sondern die haben die Möglichkeit.
Es geht ja auch um die Finanzströme. Also ich lese immer wieder, dass viele Finanzströme zugunsten der Hamas über die Türkei laufen.
Das ist richtig. Das ist übrigens nichts Neues. Und selbstverständlich kann man hier auch im Rahmen der Finanzkontrolle viel stärker agieren. Im Übrigen auch mal zu schauen, was gibt es eigentlich für Verbindungen nach Deutschland. Wir wissen nach mehreren Reportagen mittlerweile auch und Recherchen, die vom öffentlichen Rundfunk durchgeführt wurden, dass wir sehr breite Hamas-Netzwerke hier auch in Deutschland haben. Und da kann man viel intensiver gegen vorgehen. Und ich finde, das muss man machen. Man muss diesen Druck deutlich ausüben, um klarzumachen, wir wollen unsere Staatsbürger zurückhaben.
Wieso ist denn Ihrer Meinung nach das Thema so unterbelichtet in Deutschland?
Naja, es ist damals entschieden worden in der damaligen Bundesregierung, der sogenannten Ampelregierung, dass wir hier nicht unterscheiden zwischen unterschiedlichen Staatsangehörigen von Geiseln. Das Problem ist dabei aber dann, dass man dann einfach gar nichts mehr macht. Natürlich geht es um alle Geiseln, aber wir haben doch auch eine besondere Verantwortung, wenn deutsche Staatsbürger betroffen sind. Was ist denn der deutsche Pass eigentlich wert, wenn ich weiß, wenn ich entführt werde, interessiert sich meine Bundesregierung eigentlich überhaupt nicht für mich? Und das funktioniert nicht, wenn die Geiselangehörigen dringend um ein Gespräch mit dem Bundeskanzler bitten und das wird abgelehnt, dann setzt das Zeichen. Und das, finde ich, ist eine falsche Entscheidung.
Wie ist es mit der jetzigen Regierung? Also die Angehörigen, ich habe das gelesen über Ruby Chen, den Vater des gefangenen 21-jährigen Itai Chen, die haben alle ganz große Hoffnungen auf Kanzler Merz gesetzt, dass es mit ihm besser wird. Hat sich etwas verbessert?
Ich sehe nicht, dass sich unter Bundeskanzler Merz tatsächlich was verbessert hat. Ich sehe eher eine etwas schwammige Politik, die gegenüber Israel auch gefahren wird. Merz hat seine Meinung mehrfach geändert. Zuerst war klar, er würde an der Seite Israels stehen und alles dafür tun, um auch die Geiseln freizukriegen. Dann war die Entscheidung, wir machen einen teilweise Waffenlieferungsstopp. Wir genehmigen keine neuen Waffenlieferungen, was im Übrigen Familie Chen auch kritisiert hat. Ich finde, das ist eine sehr schwammige Politik, die der Bundeskanzler hier führt. Ich sehe das nicht in der CDU-CSU-Fraktion. Ich glaube, da gibt es sehr deutliche Stimmen, die den Kanzler ja auch kritisiert haben dafür. Aber sowohl Kanzler als auch Außenminister haben mich in der Frage enttäuscht.
Andreas Büttner, Sie beklagen eine fast obsessive Beschäftigung mit Israel und Israel-Kritik, die die deutsch-israelischen Geiseln vergisst. Aber das trifft ja in hohem Maße auch die Partei Die Linke zu, der Sie selber angehören. Wie geht denn das?
Naja, ich bin ja nicht in Die Linke damals eingetreten, weil ich der Überzeugung war, dass Die Linke so ein großer Freund Israels war oder eine besonders kluge Außenpolitik macht. Ich bin in Die Linke eingetreten aus sozialpolitischen Themen und dazu stehe ich auch nach wie vor. Aber ich glaube, es ist bekannt, dass ich in den letzten Monaten sehr deutlich auch meine eigene Partei kritisiert habe, weil da Entwicklungen vonstatten gehen zum Thema Israel, die ich nicht mehr akzeptieren kann, wo auch die Geiseln ausgeblendet werden und wo man lediglich Israel als Staat kritisiert. Die israelische Regierung kann man kritisieren, ist auch kein Thema für mich, die kritisiere ich auch. Aber hier wird eine Delegitimierung des Staates immer wieder aus linken Gruppen hervorgebracht, die ich so nicht akzeptieren kann. Und ich finde, dagegen muss man dann auch unabhängig vom eigenen Parteibuch immer deutlich sagen, wo ist die Grenze und wo ist die Grenze überschritten.
Stimmt es, dass gegen Sie ein Ausschlussverfahren läuft?
Ja, ich habe ein Ausschlussverfahren von einigen Mitgliedern der Partei am Hals, die meinen, ich sei zu israelfreundlich und mich deswegen aus der Partei haben wollen. Ich gehe davon aus, dass das scheitert, aber es läuft noch.
Sie sind ja von Haus aus Polizist und waren auch insgesamt 10 Jahre Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Und Sie wurden als gemeinschaftlicher Kandidat aller Parteien außer der AfD 2024 zum Antisemitismusbeauftragten in Brandenburg berufen. Das ist eine große Einigkeit für einen Politiker der Partei Die Linke. Wie erklären Sie sich das?
Vermutlich habe ich überzeugen können mit meiner klaren Haltung, die ich zu dem Thema Antisemitismus habe. Ich war Vorsitzender des Freundeskreises Israel des Landtages Brandenburg über mehrere Jahre, also in der letzten Legislaturperiode. Ich habe viele Reden dazu gehalten. Es war bekannt und offensichtlich war die Wertschätzung und das Vertrauen in mich groß genug, um mich parteiübergreifend zu nominieren und parteiübergreifend zu wählen. Was ich übrigens als tatsächlich große Wertschätzung ansehe, auch von den damals regierenden Parteien SPD, CDU und Grüne. Und weiß immer wieder, dass das nicht selbstverständlich war und weiß das sehr zu schätzen.
Ich möchte nochmal auf die Angehörigen der Geiseln zurückkommen. Die sind ja in einer sehr unglücklichen Situation in Israel. Was hören Sie denn von den Geiselangehörigen?
Dass sie tatsächlich die Regierungspolitik der gegenwärtigen Regierung von Netanyahu deutlich kritisieren, dass sie der Meinung sind, der Fokus liegt nicht mehr auf der Befreiung der Geiseln. Wir sehen ja auch große Demonstrationen in Israel gegen die Regierung Netanyahu für eine Beendigung dieses Krieges und für die Rettung aller Geiseln. Wir haben diese schrecklichen Bilder von Ron Braslavsky gesehen und wir wissen, wie es ihnen geht, oder wir können es zumindest erahnen, wie es ihnen geht. Ron Braslavsky ist ein Nachfahre eines Ermordeten der Shoah. Und diese Bilder jetzt wieder zu sehen, auch für die Familie, ist eine schlimme Erinnerung. Und deswegen müssen die Geiseln auf allen Seiten höchste Priorität haben.
Herzlichen Dank, Andreas Büttner, Antisemitismusbeauftragter des Landes Brandenburg. Am kommenden Sonntag gibt es in Hamburg an der Alster wieder einen Run for Their Lives-Gang, um an alle Geiseln zu erinnern, die noch in Gefangenschaft sind. Beginn ist um 12 Uhr an der Krugkoppel. Andreas Büttner, Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug einen Song des israelischen Sängers Eliad Nachum gewünscht. Kurz bekannt unter Eliad, Tipat Gan Eden, also frei übersetzt ein Tropfen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden. Was mögen Sie an dem Lied?
Ich finde, dass das Lied, Sie haben den Titel genannt, ein Tropfen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, ein sehr melodisches Lied ist, was vom Text her über die zwei Herzen redet, die zueinander finden, die sich suchen, die zueinander finden. Und ich finde, es ist so ein schönes Sinnbild auch für das, was nach dem 7. Oktober passiert, dass Herzen wieder zusammenfinden müssen, dass Gräben überwunden werden müssen, und dafür finde ich, ist das ein sehr schönes Lied.
רואה תמונות שלך כל יום לשבת על קפה בבית זה נראה לי כמו חלום כבר קל לי כבר עברתי את השעות הכי קשות אני נהייתי לא נורמלי לא יכול כבר לחכות הירח ייעלם בבוקר ונקום ליום חדש עוד יפלו עליי טיפות של אושר גם לי מותר להיות חלש ולפעמים הבטן מתהפכת
Tipat Gan Eden, ein Tropfen aus dem Paradies. Das war der israelische Singer-Songwriter Eliad Nachum, bekannt als Eliad. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Nach der Zerstörung einer Israel-Flagge an einem Gebäude der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin ist ein neues Banner aufgezogen worden. Der Vorsitzende der CDU-nahen Stiftung, Norbert Lammert, betonte, das Banner mit der Aufschrift Hashtag Stand with Israel werde so lange hängen, bis die letzte von der Hamas verschleppte Geisel nach Israel zurückgekehrt sei. Zugleich versicherte Lammert Israel und den Jüdinnen und Juden in Deutschland die Solidarität der Stiftung. Das mehrere Meter lange Banner mit der Israel-Flagge war in der Nacht zu Sonntag an der Fassade des Akademiegebäudes in Berlin-Tiergarten von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Der israelische Botschafter Ron Prosor sagte, damit sei eine rote Linie überschritten worden. Wer die israelische Flagge in Brand stecke, werde auch Synagogen und Kirchen in Brand setzen. Die weltweit führende Vereinigung von Völkermordforschern sieht die rechtlichen Kriterien für einen Genozid durch Israel im Gazastreifen als erfüllt an. In einer Resolution der International Association of Genocide Scholars heißt es, Israels Politik und Vorgehen in Gaza erfüllten die rechtliche Definition von Völkermord gemäß der UN-Konvention von 1948. Die Resolution sei mit einer Mehrheit von 86% der abstimmenden Mitglieder verabschiedet worden. Das Begin Sadat Center für strategische Studien an der Bar-Ilan-Universität bei Tel Aviv widerspricht dem deutlich. Die Anschuldigungen seien politisch motiviert und mit den vorhandenen Daten nicht zu belegen, heißt es in einem aktuellen Bericht der Wissenschaftler. Israel hat den Vorwurf des Völkermords stets zurückgewiesen und wehrt sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen eine entsprechende Klage. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland haben eine Zahlung aus dem Härtefallfonds zur Abmilderung geringer Renten erhalten. Das teilten die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden und der Zentralrat der Juden in Deutschland mit. Insgesamt hätten 57.000 Personen eine Einmalzahlung von je 2.500 Euro erhalten. Der Härtefallfonds habe sehr vielen jüdischen Zuwanderern ein besseres Leben ermöglicht, erklärte der Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle Abraham Lehrer. Angesichts wachsender Altersarmut in der Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge sieht die Organisation die Bundesregierung in der Pflicht, für eine weitere Absicherung im Alter zu sorgen. Im Dezember soll die Stiftung ihre Arbeit formell beenden. Die Streichung von Forschungsgeldern für die renommierte Harvard-Universität durch US-Präsident Trump ist unrechtmäßig. Das hat ein amerikanisches Bundesgericht entschieden. Trump hatte Hunderte von Stipendien für Forscher gestrichen, weil die Hochschule nicht genug gegen die Belästigung jüdischer Studierender auf ihrem Campus unternommen hätte. Das Gericht erklärte, die Bekämpfung von Antisemitismus sei nicht das eigentliche Ziel der Regierung gewesen. Vielmehr hätten Beamte die Universität unter Druck setzen wollen, um ihren Forderungen nachzugeben. Dies verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung. In Erfurt ist erstmals in Deutschland ein berufsbegleitender Studiengang zu jüdischer sozialer Arbeit gestartet. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Angebot der Fachhochschule Erfurt und der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, hieß es anlässlich des offiziellen Starts im Thüringer Landtag. Das Bachelorstudium richtet sich vor allem an Mitglieder von jüdischen Gemeinden in Deutschland. Es soll diese auf die Arbeit in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, in Jugendverbänden, in jüdischen Gemeinden oder in Bildungsinstitutionen vorbereiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nannte den neuen Studiengang ein starkes Zeichen für die Lebendigkeit jüdischen Lebens in Deutschland. Er stärke nicht nur die jüdischen Gemeinden, sondern die Demokratie insgesamt. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Unser Tora-Abschnitt am heutigen Shabbat enthält die größte Anzahl von Geboten, 74 im Ganzen. Man könnte sie als Grundsätze zum Allgemeinwohl bezeichnen. Ein moralisches Thema, das hier mehrmals auftaucht, befasst sich mit Tierquälerei. Dreimal bezieht sich dies auf Arbeitstiere. Wenn ein Ochse oder Esel auf dem Weg fällt, soll man ihn nicht ignorieren, auch dann, wenn er einem nicht gehört. Man muss ihm helfen. Man darf nicht mit einem Ochsen und einem Esel im gleichen Gespann pflügen, da sie ungleiche Kräfte haben. Man darf dem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb anlegen, weil ihm damit das Fressen versagt wird, während er andauernd Nahrung vor sich hat. Das Judentum legt großen Wert auf unser Verhalten gegenüber Tieren, die mit uns und für uns arbeiten. Wir sollen dazu ermahnt werden, Tierquälerei zu vermeiden und uns unseren Tieren gegenüber menschlich zu verhalten. So zum Beispiel bestimmen die 10 Gebote, dass Arbeitstiere genau wie ihre Besitzer und deren Arbeiter am Schabbat ruhen müssen. Damit wir das sozusagen wirklich verinnerlichen, ist dieses Prinzip in unseren koscheren Speisegesetzen verankert. Beim Schlachten müssen wir penibel darauf achten, Quälerei zu vermeiden und jegliches Leiden zu minimalisieren. Koscher Essen verlangt auch die strikte Trennung von Fleisch und Milch. Das beruht auf dem Gebot, das Zicklein nicht in der Muttermilch zu kochen. Das Jungtier, das vielleicht noch säugt, soll dem Muttertier nicht weggenommen werden, um ihr keinen emotionalen Schmerz zuzufügen. In unserem heutigen Abschnitt wird das nochmal mit dem Gebot verstärkt, Eier oder Küken nicht von einem Nest zu entfernen, während die Mutter noch darin ist. Man muss sie erst fliegen lassen, um ihre Gefühle zu schonen. Von alledem sollen wir lernen, bessere Menschen zu werden. Die jüdische Tradition verbindet sogar Menschenliebe mit unserem Verhalten gegenüber Tieren. Der Talmud erzählt von dem berühmten Rabbi Yehuda, der mit verschiedenen Krankheiten bestraft wurde, weil er kein Mitgefühl für das Leiden eines Kalbes hatte, das auf dem Weg zum Schlachthof war und ihn um Hilfe bat. Jahre später wurde er geheilt, weil ihm ein Wurf Ratten leid tat, den seine Magd aus dem Haus fegen wollte und er sie davon abhielt. Aber die Tora will uns nicht nur dazu erziehen, Tierquälerei zu vermeiden, sondern Tierliebe zu einer Tugend zu machen. So zum Beispiel im Buche Genesis erwählt der Diener Abrahams Rebekka zur Braut von Isaak, als er sie am Brunnen trifft und sie ihm anbietet, nicht nur für ihn Wasser zu schöpfen, sondern auch seine Kamele zu tränken. Und als Moses aus Ägypten fliehen musste, arbeitete er als Hirte für Jethro, den Midianiter. Laut Talmud verirrte sich eines Tages ein Lamm und Moses ging es suchen. Als er es fand, trug er es auf seinen Schultern zurück zur Herde. Daraufhin sagte eine göttliche Stimme, dass er würdig sei, das Volk zu führen, weil er sich so liebevoll um seine Schafe kümmerte. Der Tora zufolge wurde dem Menschen die Herrschaft über die Tiere übertragen, damit er sie für seine Bedürfnisse nutzen kann. Für die Arbeit, für die Nahrung, für seine religiösen Rituale, sogar um die Tora auf Tierhaut, Pergament also, zu schreiben. Aber er hat kein Recht, sie zu quälen, leiden zu lassen oder grausam zu behandeln. Die Art und Weise, wie wir Tiere behandeln und mit ihnen umgehen, symbolisiert unsere Menschlichkeit. Die Erfüllung der Gebote, das Leiden der Tiere zu verhindern, macht uns zu besseren Menschen, wie es im Buch der Sprüche heißt: Der Gerechte kennt die Seele seines Tieres, aber das Herz der Bösen ist grausam. Vom barmherzigen Umgang mit unseren Tieren also sollen wir lernen, bessere Menschen zu werden.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa. Zum Schluss hören Sie das Ritze. Übersetzt lautet der Text: Unser Gott und Gott unserer Väter, habe Wohlgefallen an unserer Ruhe. Es singt Kantorin Rebecca Garfein.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.